Ja, ich grüße euch alle ganz herzlich hier bei uns im Gemeindesaal und natürlich zu Hause. Schön, dass ihr alle dabei seid. Ich habe hier einen Schirmständer mitgebracht mit einer kleinen Auswahl unserer Schirme zu Hause. Und das war für mich auch naheliegend, denn wenn das Thema des Gottesdienstes heißt, mein Rettungsschirm, dann wäre es ja töricht, keinen Schirm dabei zu haben. Das ist so ein ganz bunter Schirm in den Regenbogenfarben. Also wenn das Unwetter vorbei ist, dann wird sozusagen die Brücke zwischen Himmel und Erde wieder hergestellt. Dann habe ich hier, so einen modischen Schirm, nicht? Also das Sommerkleid mit Pünktchen braucht dann auch den passenden Schirm mit Pünktchen. Da sieht man mal, auf was wir so alles eingestellt sind. Dieser Schirm verrät erstmal gar nicht, wofür er ist. Das ist nämlich ein Landesgartenschau-Schirm. Den hat meine Frau von dem Bürgermeister von Nagold geschenkt gekriegt, als sie in der brennenden Hitze saß. Und damit das keine weiterreichenden Schäden hatte, hat er ihr dann diesen Schirm gegeben. Und da drin sieht man dann, wo sie war, nämlich bei einem Konzert. Ja, dann gibt es natürlich auch so einen Schirm, das ist dann so meiner, für traurige Anlässe. Das ist mein Friedhofsschirm. Und ich bin eigentlich immer froh, wenn ich den nicht so oft gebrauchen, aber mal die Pünktchen nicht verstecken hier. Ja, dann habe ich natürlich hier einen Kinderschirm mitgebracht, mit so Comicfiguren drauf. Und Kinder brauchen eigentlich gar keinen Schirm. Wenn meine Kinder draußen im Regen waren, dann sind sie immer, trotz Schirm nass nach Hause gekommen, aber immer meistens die Hose war nass, die Schuhe waren nass und dreckig. Warum? Weil die mit voller Wucht in die Pfützen gesprungen sind. Und wenn ich dann sage, wieso bist du so nass, du hast doch einen Schirm dabei gehabt, dann hat dann schon mal mein Sohn gesagt, aber Papa, es hat doch heute von unten geregnet. Ja, und dann sozusagen der Jahreszeitenschirm Mohn, nicht? Und so könnt das dann noch weiter. Ja, Schirme gehören dann irgendwie auch ganz unterschiedlich zu unterschiedlichen Situationen zu unserem Leben. Das Thema, mein Rettungsschirm, hat natürlich auch eine große Aktualität gefunden. Denn wenn in diesem Jahr etwas immer sehr hoffnungsvoll in den Nachrichtensendungen uns erreicht hat, dann waren es neue Meldungen vom Bundesfinanzminister, nämlich über neue Rettungsschirme. Den Rettungsschirm für die Kurzarbeit, damit Firmen und die Angestellten Entlastung erfahren. Dann gab es Rettungsschirme für Läden, die geschlossen sein mussten, mit kostenlosen Zuschüssen. Aber es waren halt immer Rettungsschirme, die mehr so finanzielle Unterstützung boten. Das waren noch nicht so die richtigen Rettungsschirme, die dann eigentlich so das tiefe Innere des Menschen erreicht haben. Und warum sind eigentlich so Schirme so für uns wichtig? Ein Schirm ist wichtig, weil ich unter dem Schutz eines Schirmes Geborgenheit erfahre, Sicherheit und in diesem Schutzbereich auch gut aufgehoben bin. Ja, Schirme gehören zum Leben und Rettungsschirme treffen auch das Bedürfnis des Menschen. Es ist doch ein ganz normales Bedürfnis, wenn alles um uns herum auf dem Kopf steht, dass man das Bedürfnis nach Sicherheit hat, das Bedürfnis nach Geborgenheit. Ja, das Bedürfnis, einen Schutzraum zu haben. Und die biblische Botschaft, vor allen Dingen das Liederbuch und Gebetbuch der Bibel, nämlich die Psalmen, bieten ja ganz viele Themen und Bilder an, Da ist von der Burg die Rede, da ist von Zuversicht die Rede, da ist von den Schwingen der Vögel die Rede, unter deren Flügel man Schutz findet. Also ein ganzes Bündel von unterschiedlichen Bildern. Und eines dieser Bilder begegnet uns im Psalm 91. Und vielleicht können wir mal den ersten und den zweiten Vers einblenden. Da lesen wir nämlich, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn. Also wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. Also wenn wir jetzt mal ein paar tausend Kilometer von uns weiterdenken, nach Israel, nach Palästina, dass da ja eine Hitze ist und die wirklich die Sonne die Leute richtig fertig macht, da ist dann so ein Schirm wirklich ein guter Schutz. Das ist die Lebenserfahrung der Menschen. Und genau an diese Lebenserfahrung der Menschen knüpft jetzt der Beter dieses Psalms an, indem er sagt, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und im Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn. Da habe ich immer überlegt, der spricht zu dem Herrn. Und wenn man dann liest, was der spricht, dann sagt er, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Was spricht er denn da eigentlich? Spricht er eine Bitte, eine Fürbitte aus? Oder spricht er eine Klage aus? Was ist das eigentlich, der spricht zu dem Herrn? Das ist ein Bekenntnis. Man könnte ja auch sagen, wer unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der bekennt sich zu Gott, dem Herrn, und sagt, du Gott bist meine Zuversicht, du Gott bist meine Burg. Also wir haben es hier in diesem Psalm, Gebet oder Lied zunächst mal am Anfang gleich mit einem Bekenntnis zu tun. Und dieses Bekenntnis sagt, dass Gott meine Zuversicht ist. Wenn man das im Urtext liest, also im Hebräischen, Luther hat das jetzt mit Zuversicht übersetzt, man könnte das aber auch übersetzen mit mein Zufluchtsort. Du bist mein Zufluchtsort. Das heißt, eine gute Adresse, wo ich mich hinflüchten kann, wenn es in meinem Leben eng wird. Und Zuversicht hat ja auch den Sprachschatz erobert unserer Fernsehmoderatoren. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Mr. Tagesthemen Ingo Zamperoni zum Schluss immer sagt, und bleiben Sie zuversichtlich. Und dann frage ich den immer zurück, was meinst du denn damit? Er meinte, der antwortet mir, bleiben Sie zuversichtlich. Meint er jetzt, bleib zuversichtlich, weil du einen Zufluchtsort hast, der Gott ist? Oder sagt er, bleib einfach zuversichtlich in diesem ganzen Durcheinander dieser Welt. Das wird auch irgendwann mal ein Ende haben und dann könnt ihr aufatmen und dann wird es auch anders. Meine Zuversicht oder Zufluchtsort. Zufluchtsort auf Zeit, wenn ich in Not geraten bin. Burg ist da schon in unserem Text ganz was anderes. Mit der Burg, das ist ja so eine feste Behausung. Da kann man längerfristig einziehen, da ist man geschützt, da ist man vor den Angriffen geschützt. Burg, das ist, ja, das ist was Großes, was mit Abwehr und Nichtangreifbarkeit zu tun hat. Und wenn wir den Psalm 23 kennen, so der letzte Vers, da heißt es dann, und ich will bleiben im Hause des Herrn immer da. Das heißt also, ich habe irgendwo in der Burg Gottes, in der Festung Gottes, in seinem Raum habe ich so mein festen Platz, da will ich bleiben. Martin Luther hat das ja in einem kräftigen Lied zum Thema gemacht. Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffe. Er hilft mir frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Und was hat er natürlich bei diesem Lied vor Augen gehabt? Die Wartburg, wo er hingeflüchtet ist oder hin entführt wurde, damit er geschützt ist, und hat dann da lange Zeit gelebt und die Zeit genutzt, um die Bibel zu übersetzen. Ja, Burg ist so ein guter Wohnsitz. Ja, und wenn wir dann in dem Psalm 91 ein bisschen weiterlesen, dann begegnet uns sowas wie: die Wahrheit ist Schirm und Schild. Also ich frage mich, wie kann Wahrheit Schirm und Schild sein? Wenn die meisten von uns das Wort Wahrheit hören, dann denken sie immer, Wahrheit ist das Gegenteil von Lüge. Aber was meint denn eigentlich die Bibel, wenn sie von Wahrheit spricht? Wir kennen das ja auch aus dem Neuen Testament, aus den Ich-Bin-Worten Jesu, dass Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Da sagt ja Jesus nicht, ich bin das Gegenteil von Lüge, sondern wenn er sagt, ich bin die Wahrheit, dann ist mit Wahrheit immer gemeint die Gegenwart Gottes. In der Wahrheit leben heißt in der Gegenwart Gottes leben. Ich habe ja 3 Jahrzehnte bei den Schwaben gelebt, und so fromme Schwaben, die haben dann immer gesagt, gell, Hartmut, man muss doch in der Wahrheit bleiben. Und was meinten die damit? Damit meinen sie, man muss in der Gegenwart Gottes bleiben. Und wenn man in der Gegenwart Gottes ist, dann trifft ja auch das zu, was in dem Psalm 91 steht, dann ist diese Gegenwart Gottes mein Schirm und mein Schild. Sozusagen der Schutzraum, der mich und mein Leben umgibt. Und dann ist dieser Beter dieses Psalms auch sehr realistisch. Das heißt, er blendet das alltägliche Leben, er blendet die Lebenssituation nicht aus, sondern in seinem Bekenntnis zu Gott ist er ganz eindeutig und sagt, ja, was sind denn die Fakten meines Lebens? Und er sagt, ich muss mich nicht grauen in der Nacht. Ich meine, Schlafen ist ein weit verbreitetes Thema. Nicht das Schlafen, sondern für viele Menschen eher das Nicht-Schlafen können. Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Wenn ich schlafe, dann wie ein Stein, manchmal auch wie ein lebendiger Stein, der wilde Tiere vertreibt. Und meine Frau, die fängt dann an, nachts zu wandern oder kann dann nicht schlafen. Und das muss einfach, glaube ich, ganz schlimm sein, wer diese Erfahrung gesammelt hat, des Nicht-Schlafen-Könnens. Und dann schläft man ja auch nicht, weil das Grauen des Lebens oder das Grauen des Alltags einhört, macht sich einen Kopf und sagt, habe ich an das gedacht, und ach, das ist ja ganz schrecklich, und dies bewegt mich und jenes bewegt mich, und vor lauter Unruhe aus meinem Leben nehme ich die Unruhe mit in die Nacht hinein und ich finde keine Ruhe. Und dann ist da von den Pfeilen, die durch die Gegend fliegen am Tag, und dann frage ich mich immer, welche Pfeile meint er denn? Nicht? Früher, wenn ich über diesen Text mal eine Andacht oder gepredigt habe, dann waren so die Pfeile manchmal so die spitzen Worte, die eintreffen können für einen Menschen. Ne? Heute rede ich da überhaupt nicht mehr über die Pfeile von spitzen Worten, denn die Pfeile, das sind Viren, die durch die Gegend fliegen. Und wenn sie mich treffen, dann passiert das, was dann in der Folge steht, dann redet hier der Psalmbeter von der Pest und von den schrecklichen Krankheiten, die da kommen. Und da ist er dann schon hier sehr konkret. Wenn man das so alles hört und man so dieses Psalmgebet im biblischen Unterricht bespricht oder diesen Text vorstellt, dann sagt so ein Lehrer immer zu den Schülern oder den Teilnehmern am biblischen Unterricht: Habt ihr noch Fragen? Und dann ist ja meistens das Ergebnis, dass sie überhaupt keine Fragen haben. Deswegen habe ich immer zu so einem pädagogischen Kunstgriff gegriffen, indem ich gesagt habe: Wenn ihr dem Beter, dem Verfasser dieses Psalms, eine Frage stellen könntet, welche Frage würdet ihr ihm stellen? Und dann sagen eben ganz viele, oder die meisten, die Frage kam fast immer, an den Beter dieses Psalms würden sie die Frage stellen: Was macht dich eigentlich so sicher? Und das ist ja die Frage, die viele Menschen auch an Christinnen und Christen stellen: Was macht dich eigentlich so sicher? Dann kann man sagen, das ist der Glaube. Ja, ganz unterschiedliche Antworten gibt es da. Und wenn die dann sagen: Ja, ich möchte gerne von dem Beter dieses Psalms wissen, was ihn so sicher macht, dann sagen die einen: Naja, es könnte vielleicht seine Lebenserfahrung sein. Ich bin ein erfahrener Mensch, der eine Lebensgeschichte mit vielen Gotteserfahrungen hinter sich hat. Das macht ihm so sicher. Und ich sage dann immer: Nee, lesen wir doch den Text mal zu Ende. Vielleicht gibt uns ja auch der Beter dieses Psalms eine klare Antwort darüber, was ihn sicher macht. Und das finden wir dann in dem Vers 11, auch so ein uns geläufiges Bibelwort: Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Was ist das eigentlich? Was ist das für ein Wort? Das ist eine Zusage. Das ist eine Verheißung. Das, was den Beter so sicher macht, das, was ihm Gott erleben lässt als Burg, als Schutzraum, ist auch wesentlich darin begründet, dass er die Zusagen Gottes, die Verheißungen durch Gott für sein Leben gehört hat. Und dann wendet sich dieser ganze Psalmen, dann heißt es ja: Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Und all diese Bedrohungen, die sind dann eigentlich nichts, sondern Gottes Verheißung sagt dir, im Neuen Testament lesen wir: Ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Ich bin bei dir, ich bin dein Schutzschild, ich bin deine Burg, ich bin der Raum, in den du dich und dein Leben hinbringen und hintragen kannst. Und das finde ich sehr wichtig, dass wir uns das als Christen auch bewusst machen. Wir können die Fakten unseres Lebens und die Situation, in der wir uns befinden, die können wir nicht ausblenden. Die sind da. Und wir arrangieren uns mit Abstand und Maske. Wir arrangieren uns mit diesen herausfordernden Lebenssituationen. Und der Beter dieses Psalms blendet auch die Fakten seines Lebens nicht aus. Aber er geht einen Schritt weiter, indem er dem gegenüber Gottes Verheißung setzt. Denn er hat seinen Engeln befohlen: Und du wirst nicht mit deinen Füßen stolpern und du wirst nicht zu Boden gehen. Ich weiß nicht, wie es vielen von euch geht. Ich bin da vielleicht ein bisschen komisch. Ich habe für bestimmte Themen in meinem Leben Orte. Und vor allen Dingen für diese Themen aus dem Katalog, soll ich oder soll ich nicht? Nicht? Dieser Themenkatalog, soll ich oder soll ich nicht? Ich meine nicht, heute Nachmittag, soll ich ein Eis essen oder soll ich kein Eis essen? Aber zum Beispiel die Frage, soll ich diese Frau heiraten oder soll ich sie nicht heiraten? Und da, wo ich diese Frage kläre, ziehe ich mich dann an einen Ort zurück. Und dieser Ort, wo ich mich zurückziehe, dann hat dann auch was mit dieser Klärung der Frage zu tun. Oder für mich eine wirklich, eine sehr lang andauernde Frage, soll ich oder soll ich nicht? Soll ich Pastor werden oder soll ich nicht Pastor werden? Ist das meine Berufung oder ist es nicht meine Berufung? Soll ich oder soll ich nicht? In Hildesheim war so der Ort für meine soll ich oder soll ich nicht Entscheidungsfragen die Andreaskirche. Es war so, und die hatte natürlich auch den Vorteil, dass eine der wenigen Kirchen war, die immer offen war. Da konnte ich also immer reinmarschieren, wenn ich irgendwas hatte. Oder in Hermannsburg war es dann so eine alte Brücke über die Oertzer. Da habe ich dann ins Wasser geguckt und dann so meine Fragen mit Gott versucht zu klären. Oder in Stuttgart, wo ich auch jederzeit hingehen konnte, war es die Flughafenkapelle. Ich habe in der Nähe vom Flughafen gewohnt und wenn ich dann irgend so ein Thema hatte, was mich so unruhig gemacht hatte, oder ich kam von der Arbeit und habe gesagt, also jetzt brauche ich gar nicht nach Hause fahren oder sonst was machen, ich finde sowieso keine Ruhe, dann bin ich in diese Flughafenkapelle gegangen und dann da so meine Ruhe gefunden. Jetzt wollt ihr sicherlich wissen, wenn ich jetzt in Haiger bin, wo ich jetzt hier meinen Ort habe, kann ich euch auch verraten, mein Zufluchtsort hier ist die Autobahnkirche. Die hat 24 Stunden auf. Wenn mich nachts um 3 Uhr irgendwas verrückt im Kopf machen sollte, kann ich mich ins Auto setzen und dahin. Und wenn du in die Autobahnkirche hier in Wilmsdorf auf dem Autohof reingehst, dann wirst du begrüßt mit einer Verheißung Gottes, nämlich mit der, die ich gerade gelesen habe, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie sich behüten. Ja, und manchmal ist das ja so. Da war ich dann in Siegen im Krankenhaus, habe einen aus unserer Gemeinde besucht und ich hatte dann so das Gefühl, das war der letzte Besuch und das letzte Gespräch. Da wird nichts mehr sein, da wird nichts mehr möglich sein. Nach menschlichem Ermessen geht das auch irgendwie jetzt auf die Zielgerade zum Ende hin. Da habe ich gedacht, bevor ich jetzt nach Hause fahre und dann mich den Fragen stelle, ja, wie sah er aus, wie geht's ihm und was hast du für einen Eindruck, habe ich gesagt, raus aus dem Trubel, runter von der Autobahn, raus aus den Strömen, die dich gefangen nehmen ins Leben, rein in die Kirche. Und dann kann man ja auch seine Sorgen in so einem Buch schreiben und dann versucht man sich und seine Gedanken zu klären. Manche Leute tun sich mit dem Beten schwer. Und so Jugendliche sagen immer, wie fängt man das an? Also ich fange das immer ganz einfach an. Ich fange damit an und sage, Gott, hör mir zu. Und dann erzähle ich. So wie ich ja zu Hause auch jemandem sage, hör mir doch endlich mal zu. Und dann erzähle ich. Und wenn ich alles erzählt habe, dann sage ich, so Gott, und was sagst du jetzt dazu? Und manchmal gehe ich raus und dann habe ich aber nichts gehört, aber dann antwortet mir Gott durch Menschen oder durch die Geschicke, die dann ihren Lauf nehmen. Ja, Gott hört mir zu. Aber die Verheißungen, die Gott uns sagt, sind ja nicht nur Verheißungen, die wir im Alten Testament haben. Die Verheißungen Gottes spannen den Bogen vom Alten Testament in das Neue Testament. Und das ist eigentlich sehr schön. Man kann das an ganz wenigen Versen festmachen. Also man braucht eigentlich nur 2, 3 Verse. Dann hat man eigentlich das ganze biblische Programm zumindest in Kurzform verstanden. Also man muss nicht unbedingt ein Theologiestudium absolvieren. Schön, wenn man das macht. Schön, wenn man ein Bibelstudium macht. Aber was ist denn die Verheißung, die Gott sagt? Gott sagt, also in der Bibel lesen wir, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern gerettet werden und das ewige Leben haben. Das ist ja nichts anderes wie Jesus Christus ist der Rettungsschirm Gottes, der uns so in die Welt hineingeschickt wird, in unsere Lebenswirklichkeit, in meine Lebenswirklichkeit, in deine Lebenswirklichkeit. Und was ist die Motivation Gottes? Liebe. Also hat Gott die Welt geliebt. Liebe ist seine Motivation und der Rettungsschirm, den wir haben und den wir auch immer mit uns tragen können, ist Jesus Christus. Jesus Christus ist der Rettungsschirm für mein Leben. Das ist die Antwort auf die Frage, die das Thema des Gottesdienstes stellt, nämlich mein Rettungsschirm. Was ist mein Rettungsschirm? Und einen Schirm habe ich jetzt hier nicht mitgebracht. Das ist ein Fallschirm. Und es gibt so einen biblischen Text im Neuen Testament, da sage ich immer, das ist mein Fallschirmtext. Könnt ihr mal den Text Römer 8, Vers 3 einblenden? Da lesen wir nämlich, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Warum ist das so ein Fallschirmtext für mich? Weil in diesem Text ja der tiefste Punkt menschlicher Existenz, der tiefste Punkt menschlichen Lebens angesprochen wird, der Tod. Und was ist eigentlich das Wesen eines Fallschirms? Das Wesen eines Fallschirms ist, dass wenn ich falle, wenn ich stürze, dass dieser Schirm sich öffnet und ich sicher landen kann. Und wenn der tiefste Punkt meines Lebens der Tod ist und ich dann falle ich nicht ins Nichts, sondern ich falle mit meinem Rettungsschirm in die Ewigkeit. Der Rettungsschirm. Und jetzt würden vielleicht manche sagen, naja, und wenn ich dann sterbe und krank bin und so schwach bin und nicht mehr die Kraft habe, die Reißleine zu ziehen, damit dieser Fallschirm aufgeht, ja, brauchst du eben auch keine Angst haben, wenn du dein Leben mit Gott oder dein Leben mit Jesus Christus geht, dann ist Christus an deiner Seite und der zieht die Reißleine für dich, damit du sicher landest. Was ist eigentlich die Konsequenz aus dem? Die Konsequenz ist ein Schirm, den ich noch gar nicht euch vorgestellt habe, nämlich der Knirps, ein kleiner Schirm. Was ist das Wesensmerkmal dieses Schirms? Hier diese ganzen Stockschirme, die machen mich verrückt und ich weiß nicht und die bleiben auch stehen und liegen und ich weiß nicht. Also ein Knirps, den hast du in Tasche, in der Aktentasche, im Rucksack, in der Schultasche, in der Wandertasche, den Knirps, diesen kleinen Schirm kannst du immer bei dir haben. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt, wo vielleicht der Beter dieses Psalms für viele von uns etwas voraus hat, nämlich er redet nicht über einen Schirm, er redet nicht über Gott als Schutzmacht und Burg und er redet nicht über etwas, wo er Sehnsucht hat, sondern er redet über etwas, was er immer bei sich hat. Und deswegen ist es wichtig, ob wir Bibel lesen, Losung lesen, dass wir uns immer vergegenwärtigen, dass wir Gott und Jesus Christus bei uns haben. Und dann kann ich den öffnen bei Sonnentagen, wenn die Sonne unerträglich ist. Dann kann ich ihn auch öffnen, wenn sich mein Leben verfinstert und Unwetter auf mein Leben fällt. Wichtig ist, dass wir Gott, dass wir Jesus Christus bei uns haben. Sagt ja Jesus auch, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er verspricht es uns ja auch. Aber was nützt mir das Versprechen, wenn ich ihn nicht in mein Leben reinnehme und wenn ich ihn nicht immer bei mir habe, so in der Herzensnähe? Im Studium habe ich gelernt, dass man, wenn man so eine Predigt hält, dass man irgendwie so am Schluss, ne, irgendwie noch so eine praktische Nutzanwendung bringt. Nicht? So, was sagt mir jetzt dieser Text für mein Leben? Was ist die praktische Nutzanwendung? Und die praktische Nutzanwendung, die ergibt sich für mich auch aus dem Alltag. Also wenn ich da irgendwo mit einem großen Schirm bin und es fängt an zu plästern, also zu regnen, dann spanne ich diesen Schirm auf. Und dann steht da irgend so ein Mensch und der wird gerade pudelnass und dann nehme ich meinen Schirm und sage, komm, willst du mit unter meinen Schirm kommen, dann gehen wir das Stück da zum Parkplatz oder zum Auto gemeinsam, ich beschirme dich. Das ist für mich so die wesentliche Nutzanwendung, nämlich, dass ich andere mit unter meinen Schutzschirm Gott nehmen kann. Und wie mache ich das? Naja, so wie wir als Eltern oder Großeltern das machen, dass wir für unsere Kinder beten, für unsere Enkelkinder beten, für die, die da sind, für die, die unterwegs sind. Und was machen wir denn, wenn wir für andere Menschen beten oder für Gemeindeglieder oder für Philipp Karl oder für was machen wir denn da, wenn wir beten? Dann machen wir doch nichts anderes, als dass wir den anderen mit unter den Schutzschirm Gottes nehmen. Und da kann ich auch Menschen mit drunter nehmen, die vielleicht von Gott und von Jesus Christus nichts halten. Dann kann ich ja auch dafür beten, dass sie diesen Schutzschirm für sich und ihr Leben auch finden und damit ernst machen. Naja, es wäre jetzt auch ganz schlecht, finde ich, wenn ich über das Gebet gesprochen habe und es jetzt nicht tun würde. Lieber Vater, ich bekenne mich zu dir als meinen Zufluchtsort, als meine Burg. Du hast mir in meinem Leben oft geholfen und mir versprochen, mir immer weiter zu helfen. Ob ich von Bedrohlichkeit Angst habe, du bist bei mir. Du bist wie ein Schutzschild über meinem Leben. Nachts, wenn mich Gedanken zermürben, und am Tag, wenn ich versuche, irgendwie den Krankheiten auszuweichen, die das Leben so mit sich bringt. Ich danke dir, Vater, dass du mir deine Verheißung gegeben hast und deine feste Zusage, dass du deinen Engeln befohlen hast, dass sie mich behüten auf all deinen Wegen und dass sie mich auf Händen tragen und dass ich nicht stolpere über die Stolpersteine meines Lebens und nicht zu Fall komme und wenn ich falle oder auch tief falle, dass ich dann mit deiner Hand rechnen darf, die mich auffängt. Danke, Vater. Geh du mit mir, geh du mit uns.